Liebe Gemeinde, habt ihr auch die Trauerfeier für Queen Elizabeth II. Verfolgt? Einige schon, ganz offensichtlich. Dann wart ihr sicher nicht die Einzigen. Kurze Zeit geisterte die Zahl von 4 Milliarden Zuschauern durch die Medien. Das wäre dann jeder zweite Mensch auf Erden. Ganz so viele waren es wohl doch nicht, aber sehr, sehr viele. Unter ihnen auch die katholische Theologin Johanna Rahner. In einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit erklärt sie: Ich habe mir den ganzen Tag Zeit genommen und bin auch bei der stundenlangen Prozession von Westminster zur Kapelle von Schloss Windsor dran geblieben. Ich wollte sehen, wie sich Kirchenrituale und Staatsakt verbinden und wie der christliche Glaube in einem säkularen Land inszeniert wird, so dass er viele Menschen tröstet. Funktioniert hat es, weil die Rituale selbstsprechend waren. Sie erklärt, was sie beim letzten öffentlichen Akt, dem Trauergottesdienst in der St. George Chapel in Windsor, beeindruckt hat. Zitat: Die diamantbesetzte Krone, das Zepter und der goldene Reichsapfel wurden vom Sarg genommen und auf den Altar gelegt, sozusagen von der Königin getrennt und zurückgegeben an Gott, von dem sie ihre Macht empfangen hat. Dazu passt, dass der Lord Chamberlain, der leitende Beamte des Hofes, seinen weißen Amtsstab zerbrach und auf den Sarg legte, um den Dienst für die Königin symbolisch zu beenden. Im Psalm 103 wurde sie dann als normale Sterbliche angesprochen. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde, wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Das traditionelle Schlussgebet handelte wieder vom Paradies, also von dem, was die Trauergemeinde auch für sich selbst erhofft und gemeinsam besingt. Solche Rituale trösten, indem sie etwas verheißen und zusagen. Der Segen aber gipfelte in den stärkenden Worten: Seid guten Mutes. Und dann der Dudelsackpfeifer der Königin. Johanna Rahner kommentiert: Grandios. In der St. George's Chapel, mein Englisch, schritt er langsam davon. Sein Klagelied wurde immer leiser, während der Sarg hinuntersank in die königliche Gruft. Der Abschied von Queen Elizabeth II. Mehr als ein Event, ein großes Trostritual. Was ist ein Ritual? Wikipedia bringt es auf den Punkt. Ein Ritual ist ein nach vorgegebenen Regeln ablaufende, meist formelle und oft feierlich-festliche Handlung mit hohem Symbolgehalt. Sie wird häufig von bestimmten Wortformeln und festgelegten Gesten begleitet und kann religiöser und weltlicher Art sein. Das Ganze nochmal in Ruhe. Es geht um eine Handlung. Und zwar um eine ganz einfache Handlung. Unser Alltag ist voll davon. Händeschütteln, Umarmungen und vieles mehr. Auch jenseits des Alltags überall Rituale. Nicht nur bei Beerdigungen, sondern zum Beispiel bei Hochzeiten, der Einzug des Brautpaares, der Ringwechsel, segnende Hände. Im Prinzip alles ganz einfach. Und es spielt sich nicht etwa im Verborgenen ab. Alles ist für jeden sichtbar. Aber obwohl ein Ritual einfach und sichtbar ist, das Geheimnis liegt darin, dass diese Handlung über sich selbst hinausweist und einen tieferen Sinn hat. Manchmal gerät dieser Sinn in Vergessenheit. Bei der Vorbereitung der Predigt habe ich mich gefragt, warum wir uns eigentlich die Hände schütteln, und habe dann schnell mal recherchiert. Wir haben dieses Ritual von den Römern geerbt. Dort war es ein Symbol der Eintracht. In der DDR hat der Händedruck es sogar bis ins Logo der SED geschafft. Er sollte dabei die Einheit der Arbeiterbewegung bzw. den Zusammenschluss, den Händedruck von SPD und KPD symbolisieren, der allerdings ja nur mit Zwang zustande kam und wenig von Eintracht hatte. Man kann Symbole also auch missbrauchen oder auch bewusst abschaffen. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde das Händeschütteln durch den Hitlergruß ersetzt. Und wer jemanden dann doch lieber die Hand gab, der hat mit diesem Ritual dann ein kräftiges und mächtiges Zeichen gesetzt. Also, Rituale haben einen Sinn. Der kann in Vergessenheit geraten. Auch weil Rituale in Fleisch und Blut übergehen können und niemand mehr drüber nachdenkt. Aber sie haben einen Sinn. Und dieser Sinn kann wiederbelebt werden. Als in Corona-Zeiten das Händeschütteln tabu war, musste man sich etwas Neues ausdenken. Manche haben sich mit der Faust begrüßt, zum Beispiel Politiker, auch ein starkes Symbol. Und manche hat dann vielleicht doch entdeckt, dass das Händeschütteln letztlich sinnvoller war. Rituale sind einfache und sichtbare Handlungen mit einem tieferen Sinn. Entscheidend ist, dass dieser Sinn offensichtlich ist. Der Sinn muss schon vorher klar sein. Wenn ich also während oder nach dem Händeschütteln sage, ich schüttel dir deine Hand als Zeichen der Eintracht, dann ist der Zauber weg und ich kann meine Hand gleich in der Hosentasche lassen. Was ist das Geheimnis der Rituale? Rituale haben etwas, was Worte nicht haben. Entleerte Rituale natürlich nicht, aber andere schon. Fulbert Stefensky hat es so beschrieben. Rituale sind nicht einfach eine Verdoppelung der Sprache, so als käme, etwa der Anschaulichkeit wegen, nun zur Sprache noch das Bild oder die Geste, als unterstreiche die Geste nur noch das Gesagte. Wir erobern die Welt auf zwei Weisen. Einmal, indem wir sie versprachlichen, indem wir gegen die chaotische, stumpfe Sprachlosigkeit kämpfen, indem wir lernen, uns auszudrücken, unsere Wünsche, unsere Gefühle, unsere Hoffnung, unsere Ängste, unseren Zorn und unsere Liebe benennen. Zum anderen, indem wir über das in den Worten schon Benannte hinaus Zeichen und Gesten versuchen, die nach mehr greifen und die mehr erwarten als das, was schon erreichbar ist. Beispiel: Wenn sich zwei Menschen lieben, dann wird ihre Liebe nur dauern, wenn sie ihre Gefühle ausdrücken, ihre Wünsche sagen, ihre Befürchtungen äußern. Das, so Stefensky, ist die notwendige Versprachlichung der Liebe. Aber gerade in der Sprache der Liebenden sehen wir, dass die Sprache selber ins Bild und in die Geste drängt, weil sie mit sich selbst nicht auskommt. Die Sprache der Liebe sprengt sich selber. Du bist meine Sonne, sagen sie, du bist mein Alles. Und die Sprache sprengt sich und fängt an zu tanzen. Und dieser Tanz geht über die Sprache hinaus. Liebende brauchen Gesten, Zeichen, Berührungen, Tränen, Geschenke, die sie sich machen. Die Liebe würde veröden, wenn sie sich allein auf das Sagbare beschränken würde. Kurz gesagt, das Ritual, es durchstößt den Horizont des rein Sagbaren. Es sagt etwas, was man sich eigentlich nicht sagen kann. Überall, wo das Leben bedroht ist, bringen sie sich in Distanz zur eigenen Lage und spielen die Hoffnung für morgen. Rituale, so Stefensky, sind Inszenierungen des Lebens, die das Leben selbst vorantreiben. Rituale in der Welt von heute. Rituale verschwinden. Sie gelten als äußerlich und formal und deshalb als überflüssig. Warum? Weil wir meinen, dass es auf unser Inneres ankommt und auf unsere ganz persönlichen Erfahrungen und Empfindungen. Also weg mit dem Muff von 1000 Jahren unter den Talaren. Das hat etwas Befreiendes. Manches Ritual hat sich schlicht überlebt und wurde zu Recht entsorgt, zum Beispiel Duelle im Morgengrauen. Andererseits, was wäre Weihnachten ohne Rituale? Also ohne das traditionelle Essen, den geschmückten Baum, die Geschenke und was sonst noch dazu gehört. Wenn wir uns nur eine Pizza liefern lassen, die aus dem Karton essen, nach dem Essen kurz ein paar Geschenke austauschen, natürlich ohne das überflüssige Geschenkpapier und uns dann einfach vor die Glotze hängen. Gut, das muss letztlich jeder selbst wissen. Aber Rituale sind nicht nur was für Romantiker. Rituale geben jedem von uns Halt und Orientierung. Es erleichtert das Leben, wenn ich weiß, wie man sich üblicherweise begrüßt. Denn sonst muss ich mir jedes Mal überlegen, wie ich das machen will und, noch schwieriger, wie die anderen das gern hätten und wie wir das irgendwie gemeinsam klären können. Am deutlichsten zeigt sich die Kraft der Rituale, wenn es um alles oder nichts geht, um Leben und Tod. Stellen wir uns einmal vor, man hätte bei der Trauerfeier für die Queen auf alle Rituale verzichtet und nur persönlichen inneren Empfindungen Raum gegeben. Keine biblischen Texte, keine Zeremonien, stattdessen Anekdoten aus dem Familienleben und persönliche bzw. authentische Gefühlsäußerungen. Jeder, der noch was sagen möchte, kann in Westminster Abbey nach vorne ans offene Mikrofon kommen und loslegen. Fertig. Als ich als junger Pastor meine erste Trauerfeier durchzuführen hatte, meinte mein Mentor, ich solle doch mit den Worten im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes beginnen. Interessant war seine Begründung. Er meinte, dann siehst du sofort, wie viele Teilnehmer der Trauerfeier einen kirchlichen Hintergrund haben, weil die sich dann sofort bekreuzigen. Tatsächlich habe ich so begonnen und mache das noch immer so. Aber nicht zu statistischen Zwecken, sondern um zu zeigen, dass es in diesem Gottesdienst, wie in jedem anderen Gottesdienst, nicht um unsere persönlichen Gedanken, sondern um Gottes Gedanken geht. Und wir von seinen Worten etwas erwarten können, was über unsere eigenen Ideen weit hinausgeht. Und deshalb begrüße ich nicht im Namen der Familie oder in meinem eigenen Namen, sondern im Namen des Dreieinen Gottes. Und am Schluss steht eine kurze Zeremonie. Meistens lese ich Worte aus dem 1. Korintherbrief. Es wird gesät verweslich und auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Und in der Mitte der einzelnen Sätze halte ich jeweils kurz inne und gebe mit der bereitstehenden kleinen Schaufel etwas Erde ins offene Grab. Bei einer Beerdigung musste ich erleben, dass der Kollege an dieser Stelle zunächst eine ausführliche Beschreibung des Verwesungsvorgangs vortrug. Das war bizarr und pietätlos. Aber nicht nur das. Die Möglichkeiten, die das Ritual bietet, wurden sträflich ignoriert. Vordergründig betrachtet könnte man sagen, inhaltlich ist es doch in etwa das Gleiche. Schließlich spricht auch Paulus von Verwesung und die Schaufel mit Erde zeigt doch, dass der Verstorbene wieder zur Erde wird. Aber der Unterschied ist mit Händen zu greifen. Das Ritual sagt, was man mit Worten nicht sagen kann. Das Ritual sagt es gewaltfrei und einfühlsam. Ist das Abendmahl ein Ritual? Klar, was sonst? Paulus schreibt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das Brot, der Kelch, ganz einfach und für jeden sichtbar. Aber diese beiden Elemente weisen über sich hinaus. Sie haben einen tieferen Sinn. Diesen Sinn kann man kaum in Worte fassen, aber in Symbole bzw. in ein Ritual. Der Theologe Nicholas Thomas Wright hat es mit einer sehr charmanten Formulierung auf den Punkt gebracht. Als Jesus den Jüngern die Bedeutung seines Todes erklären wollte, gab er ihnen keine Theorie, sondern ein Essen. Uralt sind die Zeichen der Gastfreundschaft, Brot und Wein. Als Melchisedek, der König von Salem, vor Jahrtausenden Abraham entgegenging, brachte er ihm Brot und Wein, die Zeichen des Lebens und der Freude. Brot und Wein, Essen und Trinken, Einladung zum gastlichen Mahl am selben Tisch, das sind Zeichen, die uns auch heute noch unmittelbar ansprechen. Da bietet einer dem anderen seine Freundschaft an, mehr noch. Da gewährt einer dem anderen bei sich ein Zuhause, eine neue Heimat. Von daher kann uns ein neues Verständnis dafür aufgehen, dass Jesus uns bei seinem Mahl Brot und Wein anbietet. Denn damit sagt er uns, du sollst im Hause meines Vaters Heimatrecht haben. Scheue dich nicht zuzugreifen, ich bin dein Freund, der dir alles Gute gönnt. Zugleich sind Brot und Wein des Abendmahls Zeichen für Christi Hingabe. Denn am Abend, an dem unser Herr verraten wurde, nahm er das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, dankte, gab ihnen den Jüngern und sprach, trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird für euch zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und so bezeugt das Abendmahl einem jeden unter uns, dein Heiland, Jesus selber ist es, der dir in der Hingabe seines Lebens Gottes Gastfreundschaft vermittelt, der dir Leben und Freude schenkt, der dir eine neue Heimat in Gottes Nähe verschafft. Aus seiner Liebe bis in den Tod erwächst dir ein neues Leben mit Gott. Scheue dich nicht zuzugreifen. Brot und Wein. Wir sollen essen und trinken. Aber dieses Brot und dieser Wein sind Zeichen, Gleichnisse. Er ist das geistliche Lebensbrot und der himmlische Lebenstrank, Christus selbst. Ich bin das Brot des Lebens. Wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Diese heilige Handlung ist ein Mittel, das Gott gebraucht, um unseren Glauben zu stärken, zu nähren. Christus ist gegenwärtig im Abendmahl. So gewiss es, als ein rein natürliches Brot gegessen wird, so gewiss wird noch etwas anderes gegessen. Das Wort Gottes, Christus, das Brot des Lebens. Christus ist das Brot der Seele, gerade wie das Weizenbrot die Nahrung des Leibes ist. Abendmahl, mehr als Essen und Trinken. Wir sagen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Für Rituale gilt ein ähnlicher Wechselkurs. Das Abendmahl sagt mehr als Predigten über Jesu Tod sagen können, so unverzichtbar sie sind. Das Abendmahl geht tiefer, weil es nicht nur etwas über Christus sagt, sondern uns mit ihm verbindet. Jesus ist zusammen mit seinen Freunden das letzte Mal. Er gibt und teilt alles, was er hat, wie immer. Er nimmt das, was da ist, Brot und Traubensaft. Er gibt und teilt alles, was er hat, das letzte Mal. Und das ist er selbst. Unfassbar, aber wahr. Ich lade euch ein, zum Dankgebet für Brot und Wein aufzustehen. Unser Gott, Schöpfer der Welt, wir loben dich. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Lass dieses Brot für uns zum Brot des Lebens werden. Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, wir loben dich. Du schenkst uns die Frucht des Weinstocks, das Zeichen des Festes. Lass diesen Kelch für uns zum Kelch des Heils werden. Wie aus vielen Körnern das eine Brot und wie aus den Trauben dieser Wein geworden ist, so lasse uns eine Gemeinde werden, ein Zeichen der Einheit und des Friedens für diese Welt. Amen. Noch ein Ritual. Wir singen gemeinsam das Vaterunser und versuchen dabei einen Kreis zu bilden. Thank you.
Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.